From the conference center at Temple
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Gemeindechor aus Pfählen in Bountiful und Farmington. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur zweiten Versammlung der 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, sowie die vielen Zuschauer, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Gemeindechor aus Pfählen in Bountiful und Farmington in Utah unter der Leitung von Michael Huff. Die Orgel spielt Linda Margetts. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Let Zion in Her Beauty Rise. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Carlos H. Amado von den 70ern.
Unser geliebter himmlischer Vater, wir neigen unser Haupt, um dir zu danken für die vielen Segnungen, die wir empfangen haben, für deinen herrlichen Plan des Glücklichseins und besonders für unseren Erlöser und Erretter Jesus Christus, Wir danken dir für die Wiederherstellung des Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith und der Priestertumsschlüssel, durch die wir heilige Handlungen vollziehen und Bündnisse eingehen können, die uns zu dir zurückführen. Wir danken dir für unseren geliebten Propheten, Präsident Monson, seine Ratgeber, das Kollegium der Zwölf und die anderen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Bitte segne jeden, der den Auftrag hat, deine Lehre uns nahezubringen und deine Grundsätze. Und wir bitten dich, dass wir lernen können und dann das Gelernte auch anwenden, und zwar jeden Grundsatz, den wir in dieser Versammlung lernen. Das bitten wir dich im Namen deines geliebten Sohnes, unseres Erretters, Jesus Christus. Amen.
Choir just sang,
der Chor sang soeben, ich wisse, jede Seele ist frei. Präsident Monson hat mich gebeten, Ihnen jetzt die Generalautoritäten, die Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen der Kirche zur Bestätigung vorzulegen. Danach freuen wir uns, von Elder Dallon H. Oaks und Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Anschließend, nach Elder Hales Ansprache, werden wir von Elder George F. Ceballos von den 70er zu uns sprechen hören. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage, Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums Boyd K. Packer,
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor.
Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Charles Didier, Elder John M. Madsen, Elder Lynn L. Mickelson und Elder Dennis B. Neuenschwander als Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er entlassen und sie als Generalautoritäten emeritieren. Es wird ferner vorgeschlagen, dass wir Elder Douglas L. Callister, Elder Shirley D. Christensen, Elder James M. Dunn, Elder Daryl H. Garn, W. Parley, Elder W. Douglas Shumway und Elder Robert S. Wood als Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er entlassen. Wer sich unserem Dank für den Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiets 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Präsident Monson, soweit ich es beobachten konnte, wurden die gemachten Vorschläge im Konferenzzentrum einstimmig angenommen. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, für Ihre Unterstützung, Ihren Glauben, Ihr Engagement und Ihre Gebete. Wir freuen uns nun, von Elder Oaks zu hören. Ich hatte den Eindruck, ich solle über die Liebe Gottes und über die Gebote Gottes sprechen. Meine Botschaft lautet, dass sich Gottes allumfassende und vollkommene Liebe in allen Segnungen seines Evangeliumsplans zeigt. So auch in der Tatsache, dass seine kostbarsten Segnungen denen vorbehalten sind, die sein Gesetz befolgen. Dies sind ewige Grundsätze, die Eltern in ihrer Liebe zu ihren Kindern anleiten sollen und auch, wenn sie sie lehren. Ich beginne mit vier bekannten Beispielen, die deutlich machen sollen, wie die Liebe und das Gesetz von uns Menschen manchmal durcheinandergebracht werden. Ein junger Erwachsener, der unverheiratet mit jemandem zusammenlebt, erklärt seinen unglücklichen Eltern, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr mich und meine Partnerin genauso akzeptieren wie eure verheirateten Kinder. Ein Jugendlicher reagiert auf Anweisung oder Druck seitens seiner Eltern mit der Behauptung, wenn ihr mich wirklich liebt, würdet ihr mich nicht zwingen. In diesen Beispielen besteht jemand, der ein Gebot übertritt, darauf, dass die elterliche Liebe über die Gebote und Gesetze Gottes und über die Unterweisung durch die Eltern gestellt werden solle. Die beiden nächsten Beispiele zeigen menschliche Irrtümer hinsichtlich der Wirkung der Liebe Gottes. Jemand, der die Lehre ablehnt, dass ein Paar für die Ewigkeit verheiratet sein muss, um auch im Jenseits familiäre Beziehungen haben zu können, behauptet,
Ich kann nicht glauben, dass Gott Mann und Frau einfach trennen würde, wenn er uns wirklich lieb hat. Jemand anders sagt, sein Glaube sei zerbrochen, weil Gott zulässt, dass einzelne Menschen oder ein ganzes Geschlecht leiden müssen, und er schließt daraus, wenn es einen liebenden Gott gäbe, würde er das verhindern. Diese Menschen glauben nicht an ewige Gesetze, die ihrer Meinung nach der Vorstellung zuwiderlaufen, wie die Liebe Gottes sich auswirkt. Wer dieser Ansicht ist, versteht das Wesen der Liebe Gottes und den Zweck göttlicher Gebote und Gesetze nicht. Die Liebe macht seine Gesetze und Gebote nicht überflüssig, und die Auswirkungen von Gottes Gesetzen und Geboten beeinträchtigen den Zweck und die Wirkung seiner Liebe nicht. Das sollte ebenso für die elterliche Liebe und für die Regeln gelten, die Eltern aufstellen. Erstens, betrachten wir als erstes die Liebe, wie sie Präsident Uchtdorf heute Morgen so schön beschrieben hat. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi, fragte der Apostel Paulus. Weder Bedrängnis noch Verfolgung, noch weder Gefahr noch Schwert. Er schloss mit den Worten, denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes. Es gibt keinen größeren Beweis für die unendliche Macht und Vollkommenheit der Liebe Gottes, als ihn der Apostel Johannes erklärt hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Ein anderer Apostel schrieb, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für alle hingegeben hat. Bedenken Sie, wie sehr es unseren himmlischen Vater geschmerzt haben muss, seinen Sohn zu senden, damit dieser so unvorstellbares Leid für unsere Sünden erträgt. Das ist der größte Beweis, dass Gott jeden von uns liebt. Gottes Liebe für seine Kinder ist eine ewige Realität. Aber warum liebt er uns so sehr? Und warum wünschen wir uns diese Liebe? Die Antwort findet sich in der Beziehung zwischen Gottes Liebe und seinen Gesetzen. Manche schätzen Gottes Liebe anscheinend, weil sie hoffen, sie sei so groß und so bedingungslos, dass sie einen barmherzig davon befreie, seine Gesetze zu befolgen. Im Gegensatz dazu wissen diejenigen, die Gottes Plan für seine Kinder kennen und verstehen, dass Gottes Gesetze unveränderlich sind, was ja ein weiterer wunderbarer Beweis seiner Liebe zu seinen Kindern ist. Die Barmherzigkeit kann die Gerechtigkeit nicht berauben, und diejenigen, die Barmherzigkeit erlangen, sind die, die den Bund gehalten und das Gebot beachtet haben. In der Bibel und in den neuzeitlichen Heiligen Schriften lesen wir immer wieder von Gottes Zorn über die Schlechten und davon, was er in seinem Grimm gegen diejenigen unternimmt, die seine Gesetze übertreten. Inwiefern sind Zorn und Grimm wohl ein Beweis für Gottes Liebe? Joseph Smith hat gesagt, Gott selbst ließ Gesetze wirksam werden, die den Geistern, die er auf die Welt schicken würde, einen ebensolchen Fortschritt ermöglichen könnten. Gottes Liebe ist so vollkommen, dass er uns liebevoll auffordert, seine Gebote zu halten. Denn er weiß, dass wir nur durch Gehorsam gegenüber seinen Gesetzen vollkommen werden können, wie er es ist. Daher stehen Gottes Zorn und sein Grimm nicht im Widerspruch zu seiner Liebe, sondern sind ein Beweis seiner Liebe. Alle Eltern wissen, dass man ein Kind voll und ganz lieben kann, während einem noch so manches einfällt, weil man zornig oder ertäuscht über dessen selbstzerstörerisches Verhalten ist. Die Liebe Gottes ist so umfassend, dass er durch seinen vollkommenen Plan all seine Kinder vielfach beschenkt, sogar diejenigen, die seine Gesetze missachten. Das Erdenleben ist eines dieser Geschenke, das er allen gewährt, die sich im Kampf im Himmel bewährt haben. Ein weiteres bedingungsloses Geschenk ist die Auferstehung der gesamten Menschheit. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Noch viele andere mit dem Erdenleben einhergehende Geschenke sind nicht an den Gehorsam jedes Einzelnen dem Gesetz gegenüber gebunden. Jesus sagte dazu, er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir brauchen nur hinzuhören, dann können wir von Gottes Liebe wissen und sie spüren, selbst wenn wir ungehorsam sind. Eine Frau, die vor kurzem wieder in die Kirche aktiv wurde, schilderte das in einer Ansprache in der Abendmahlsversammlung so. Er ist immer für mich da gewesen, sogar als ich ihn verwarf. Er hat mich immer geführt und getröstet und mich mit seiner liebevollen Barmherzigkeit umgeben. Aber ich war zu wütend, um das, was geschah und was ich fühlte, als genau das wahrzunehmen und zu akzeptieren. Gottes kostbarste Segnungen hängen zweifelsfrei vom Befolgen seiner Gesetze und Gebote ab. Die zentrale Aussage dazu entstammt neuzeitliche Offenbarung. Es gibt ein Gesetz, das im Himmel vor den Grundlegungen dieser Welt unwiderruflich angeordnet wurde und auf dem alle Segnungen beruhen. Und wenn wir irgendeine Segnung von Gott erlangen, dann nur, indem wir das Gesetz befolgen, auf dem sie beruht. Dieser großartige Grundsatz hilft uns, den Grund für vieles zu verstehen, beispielsweise die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit, zwischen denen das Sühnopfer einen Ausgleich schafft. Es erklärt auch, warum Gott seine Kinder niemals daran hindert, ihre Entscheidungsfreiheit auszuüben. Entscheidungsfreiheit, unsere Fähigkeit zu wählen, ist im Evangeliumsplan, gemäß dem wir auf die Erde kommen, von zentraler Bedeutung. Gott greift nicht ein, er verhindert nicht die Folgen der Entscheidungen mancher Menschen, um das Wohlergehen anderer zu sichern. Er tut dies selbst dann nicht, wenn sie sich gegenseitig ermorden, verletzen oder unterdrücken, denn das würde seinen Plan für unseren ewigen Fortschritt zunichte machen. Er wird uns segnen, dass wir die Folgen der Entscheidungen anderer ertragen können, aber er wird diese Entscheidungen nicht verhindern. Wer die Lehren Jesu versteht, kann daraus nicht vernünftigerweise schließen, unser liebevoller himmlischer Vater oder sein göttlicher Sohn meinten, dass ihre Liebe ihre Gebote überflüssig mache. Betrachten Sie einmal diese Beispiele. Als Jesus sein Wirken begann, rief er als erstes zur Umkehr auf. Als er liebevolle Barmherzigkeit übte, indem er die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war, nicht verurteilte, gebot er ihr dennoch, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus hat gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Die Auswirkungen von Gottes Geboten und Gesetzen werden nicht in geraden, populären Verhaltensweisen oder Begehrlichkeiten zur Liebe geändert. Wer immer meint, dass göttliche oder elterliche Liebe dem Menschen, dem diese Liebe gilt, einen Freibrief ausstelle, das Gesetz zu missachten, der versteht weder die Liebe noch das Gesetz. Der Herr hat erklärt, was aber ein Gesetz bricht und nicht nach Gesetz lebt, sondern danach trachtet, für sich selbst ein Gesetz zu werden und in Sünden leben will und ganz und gar in Sünde lebt, das kann weder durch Gesetz noch durch Barmherzigkeit, Gerechtigkeit noch Richterspruch geheiligt werden. Darum müssen sie weiterhin schmutzig bleiben. Wir lesen in neuzeitlicher Offenbarung, allen Reichen ist ein Gesetz gegeben, zum Beispiel, denn wer nicht imstande ist, nach dem Gesetz eines zelestialen Reiches zu leben, kann nicht in einer zelestialen Herrlichkeit leben. Und wer nicht nach dem Gesetz eines terrestrialen Reiches leben kann, kann nicht in einer terrestrialen Herrlichkeit leben. Und wer nicht nach dem Gesetz eines telestialen Reiches leben kann, kann nicht in einer telestialen Herrlichkeit leben. Mit anderen Worten, das Reich der Herrlichkeit, das uns beim jüngsten Gericht zugewiesen wird, wird nicht durch die Liebe bestimmt, sondern durch das Gesetz, das Gott in seinem Plan in Kraft gesetzt hat, damit wir uns für das ewige Leben, die größte aller Gaben Gottes, würdig machen können. Eltern haben reichlich Gelegenheit, diese Grundsätze anzuwenden, indem sie ihre Kinder unterweisen und auf sie eingehen. Eine solche Gelegenheit hat mit den Gaben zu tun, mit denen Eltern ihre Kinder beschenken. So wie Gott einige Gaben allen seinen Kindern auf der Erde schenkt, ohne dafür zu verlangen, dass sie seinen Gesetzen gehorchen, lassen auch Eltern ihren Kindern viel Gutes zukommen, wie Obdach und Nahrung, selbst dann, wenn die Kinder nicht im völligen Einklang mit allen elterlichen Anforderungen leben. Doch gemäß dem Beispiel eines allweisen und liebenden himmlischen Vaters, der Gesetze und Gebote zum Nutzen seiner Kinder gegeben hat, verlangen weise Eltern als Bedingung für eine elterlichen Gaben Gehorsam. Wenn Eltern ein Kind haben, das vom Weg abgewichen ist wie ein Teenager, der Alkohol oder Drogen konsumiert, stehen sie vor einer ernsten Frage. Müssen Eltern aus Liebe diese Substanzen in ihrem Konsum zu Hause erlauben oder müssen sie dies verbieten, weil staatliche Gesetze das fordern, weil Drogenkonsum eine so ernste Sache ist und weil ein Verbot im Interesse der übrigen Kinder in der Familie wäre. Noch schwieriger ist diese Frage. Wenn ein erwachsenes Kind unverheiratet mit jemandem zusammenlebt, muss es dann schonungslos zu spüren bekommen, dass die Familie dies missbilligt, indem es von jeglichem Umgang mit der Familie ausgeschlossen wird, weil sexuelle Beziehungen außerhalb des Ehebundes eine so ernste Sache sind? Oder müssen die Eltern aus Liebe die Tatsache ignorieren, dass ihr Kind mit einem Partner zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein? Ich habe diese Extreme beide schon gesehen und glaube, dass beide unangebracht sind. Wo sollen Eltern die Grenze denn dann ziehen? Hier ist die elterliche Weisheit gefragt, inspiriert durch Anleitung vom Herrn. Es gibt für Eltern keinen Bereich, wo sie für ihr Handeln mehr himmlische Führung brauchen und sie mit größerer Wahrscheinlichkeit auch empfangen, als bei ihren Entscheidungen, wie sie ihre Kinder erziehen und ihre Familie lenken. Das ist das Werk der Ewigkeit. Wenn Eltern mit diesen Problemen ringen, sollen sie an die Worte des Herrn denken, dass wir die 99 zurücklassen und in die Wildnis hinausgehen, um das verlorene Schaf zu retten. Präsident Monson hat zu einer Mission der Liebe zur Rettung unserer Brüder und Schwestern aufgerufen, die in der Wildnis, der Apathie oder der Unkenntnis umherziehen. Um dies umzusetzen, muss man sich beständig liebevoll um die Betreffenden kümmern, wofür es gewiss erforderlich ist, fortgesetzt liebevollen Umgang mit ihnen zu pflegen. Eltern sollen ebenfalls daran denken, dass der Herr wiederholt erklärte, wen der Herr liebt, den züchtigt er. In seiner Konferenzansprache über Duldsamkeit und Liebe betonte Elder Nelson, wahre Liebe für den Sünder kann mutige Konfrontation nötig machen, aber nicht Duldung. Wahre Liebe fördert kein selbstzerstörerisches Verhalten. Wo man die Gesetze zwischen der Macht der Liebe und der Kraft des Gesetzes auch zieht, werden die Gebote gebrochen, wirkt sich das sicherlich auf liebevolle Familienbeziehungen aus. Jesus hat gesagt, meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein, wenn 5 Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. 3 gegen 2, 2 stehen und 2 gegen 3. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Diese ernüchternde Aussage erinnert uns daran, dass es Spaltungen geben wird, wenn Familienmitglieder nicht vereint danach streben, die Gebote Gottes zu halten. Wir tun alles, wozu wir fähig sind, damit liebevolle Beziehungen möglichst unbeeinträchtigt bleiben, aber manchmal leiden sie trotz oder nach allem, was wir tun können. Inmitten solcher Belastung müssen wir es ertragen, dass unser Glück tatsächlich geschmälert wird, wenn unsere Lieben abirren. Doch, dass sie dies tun, darf weder unsere Liebe füreinander schmälern, noch unsere geduldigen Bemühungen, einig darin zu sein, Gottes Liebe und Gottes Gesetze zu kennen und zu verstehen. Ich bezeuge, dass dies wahr ist. Es ist die Lehre Christi und die Lehre der Erlösung. Ich gebe Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
My brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, ich bin dankbar, dass lebende Propheten bei dieser Konferenz Zeugnis von Gott, unserem himmlischen Vater, und seinem Sohn Jesus Christus Zeugnis geben und uns auch über den Heiligen Geist belehren. Wie prophezeit wurde, leben wir in einer Zeit, in der die dunkle Weltlichkeit um uns herum immer stärker wird. Der Glaube an Gott wird allgemein in Frage gestellt und im Namen politischer, gesellschaftlicher und sogar religiöser Ziele angefochten. Der Atheismus, die Ansicht, es gebe keinen Gott, verbreitet sich schnell überall in der Welt. Doch als Mitglieder der wiedergestellten Kirche Jesu Christi verkünden wir, wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Manch einer fragt sich, warum der Glaube an Gott so wichtig ist. Warum hat der Heiland gesagt, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ohne Gott würde das Leben mit dem Grab enden. Unsere Lebenserfahrungen wären zwecklos. Wachstum und Fortschritt wären nur vorübergehend, Leistung wertlos und Herausforderung sinnlos. Es gäbe kein allgemeingültiges Richtig und Falsch und keine moralische Verantwortung, uns umeinander als Kinder Gottes zu kümmern. Ohne Gott gäbe es tatsächlich weder Erdenleben noch ewiges Leben. Wenn Sie oder Ihre Lieben nach dem Sinn des Lebens suchen oder nach einer tieferen Überzeugung trachten, dass Gott an unserem Leben teilhat, bezeuge ich ihn als Ihr Freund und als Apostel, dass er lebt. Vielleicht fragt jemand, wie kann ich das selbst herausfinden? Wir wissen, dass er lebt, weil wir den Zeugnissen früherer und heute lebender Propheten glauben. Und wir haben den Geist Gottes gespürt, der uns bezeugt hat, dass ihre Zeugnisse wahr sind. Dank ihrer Zeugnisse, die in den Heiligen Schriften verzeichnet sind, wissen wir, dass Gott den Menschen erschaffen hat, männlich und weiblich, als sein eigenes Abbild und ihm selbst ähnlich. Manche sind vielleicht überrascht zu erfahren, dass wir wie Gott aussehen. Ein namhafter Geistlicher hat sogar gelehrt, dass man sich ein Götzenbild macht und es Götzendienst und Gotteslästerung gleichkommt, sich Gott in menschlicher Gestalt vorzustellen. Doch Gott selbst sprach, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Der Gebrauch der Wörter uns und unser in dieser Schriftstelle sagt auch etwas über die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn aus. Gott sprach auch, durch meinen einzig gezeugten Sohn habe ich dies alles erschaffen. Der Vater und der Sohn sind voneinander getrennte, eigenständige Personen, wie es bei Vater und Sohn immer der Fall ist. Vielleicht ist deshalb der Name Gottes im Hebräischen Elohim nicht die Singular, sondern die Pluralform. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass der himmlische Vater und sein Sohn Jesus Christus körperlich anwesend sein können. Sie sind zur selben Zeit am gleichen Ort. Als der Jünger Stephanus im Neuen Testament bezeugt, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Wir wissen auch, dass der Vater und der Sohn eine Stimme haben. Im Buch Genesis und im Buch Mose hörten Adam und Eva die Stimme Gottes des Herrn, als sie sich in der Kühle des Tages im Garten ergingen. Wir wissen, dass der Vater und der Sohn ein Gesicht haben, dass sie stehen und dass sie sprechen. Der Prophet Henoch berichtet, ich sah den Herrn und er stand vor meinem Angesicht. Und er redete mit mir, so wie ein Mensch redet, einer mit dem anderen. Wir wissen, dass der Vater und der Sohn einen Körper haben, unseren Gestalt und Aufbau gleich. Aus dem Buch Äther im Buch Mormon erfahren wir, und der Schleier wurde Jareds Bruder von den Augen weggenommen, und er sah den Finger des Herrn, und er war wie der Finger eines Menschen, gleich Fleisch und Blut. Später offenbarte der Herr sich gänzlich und sagte, siehe, dieser Körper, den du jetzt siehst, ist der Körper meines Geistes, und ich werde meinem Volk im Fleische erscheinen. Wir wissen, dass der Vater und der Sohn etwas für uns empfinden. Mose hat geschrieben, und es begab sich, der Gott des Himmels blickte auf das übrige Volk, und er weinte. Und wir wissen, dass Gott und sein Sohn Jesus Christus unsterbliche, verherrlichte und vervollkommene Wesen sind. Der Prophet Joseph Smith hat den Herrn Jesus Christus so beschrieben. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Sein Haupthaar war weiß wie reiner Schnee. Sein Antlitz leuchtete heller als das Licht der Sonne. Und seine Stimme tönte wie das Rauschen großer Gewässer. Es gibt für uns kein bedeutenderes Zeugnis in der heutigen Zeit als das von Joseph Smith. Er war als Prophet ausersehen, der vor der Wiederkehr Jesu Christi, die Urkirche Christi in dieser der letzten Zeit, in der das Evangelium auf der Erde ist, wiederherstellen sollte. Wie allen Aposteln, die das Werk Gottes zu ihrer Zeit einleiteten, in ihrer Evangeliumszeit, wurden Joseph Smith besonders deutliche und mächtige prophetische Kundgebungen zuteil, um die Welt auf das zweite Kommen des Erlösers vorzubereiten. Als 14-jähriger Junge wollte er wissen, welcher Kirche er sich anschließen solle. Nachdem er darüber nachgedacht hatte, schlug er die Bibel auf und las dort: Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln. Joseph Smith glaubte diesen prophetischen Worten. Mit unerschütterlichem kindlichen Glauben ging er in einen nahegelegenen kleinen Wald, kniete nieder und betete. Später berichtete er: Ich sah gerade über meinem Haupt eine Säule aus Licht. Als das Licht auf mir ruhte, sah ich zwei Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit über mir in der Luft stehen. Ende des Zitats. Als Joseph zu diesen beiden Personen aufsah, konnte er noch nicht gewusst haben, wer sie waren. Denn das wahre Wesen Gottes und Christi kannte er noch nicht. Doch dann berichtet er weiter: Einer von ihnen redete mich an, nannte mich beim Namen und sagte dabei auf die andere deutend: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Aufgrund dieses einzigartigen Erlebnisses und auch weiterer Erlebnisse konnte der Prophet Joseph Smith bezeugen: Der Vater hat einen Körper aus Fleisch und Gebein, so fühlbar wie der eines Menschen, ebenso der Sohn. Propheten in jedem Zeitalter haben dies bezeugt, und auch bei dieser Konferenz hören wir das gleiche Zeugnis. Doch jeder von uns kann sich frei entscheiden. Im 11. Glaubensartikel steht: Wir beanspruchen das Recht, den allmächtigen Gott zu verehren, wie es uns das eigene Gewissen gebietet, und gestehen allen Menschen das gleiche Recht zu, mögen sie verehren, wie oder wo oder was sie wollen. Ende des Zitats. Was die Frage angeht, woran wir glauben, wie können wir wissen, was wirklich wahr ist? Ich bezeuge, dass wir die Wahrheit über Gott durch den Heiligen Geist erfahren. Der Heilige Geist ist das dritte Mitglied der Gottheit, eine Person aus Geist. Er soll Zeugnis für Gott ablegen und uns alles lehren. Wir müssen jedoch Acht geben, dass wir seinen Einfluss nicht schwächen. Wenn wir nicht das Richtige tun oder unsere Sichtweise von Skepsis, Zynismus und Respektlosigkeit gegenüber anderen und ihrem Glauben geprägt ist, kann der Geist nicht bei uns sein. Dann handeln wir auf eine Weise, die von den Propheten als der natürliche Mensch beschrieben wird. Der natürliche Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Dieser natürliche Mensch ist ein Feind Gottes und wird es für immer und immer sein, wenn er nicht den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgibt. Und so wird wie ein Kind, fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig und voll von Liebe. Wenn wir dem sanften Einfluss des Heiligen Geistes nicht nachgeben, laufen wir Gefahr, wie Korihor, ein Antichrist aus dem Buch Mormon zu werden. Korihor glaubte nicht an Gott und verhöhnte darüber hinaus den Erretter, das Sühnopfer und den Geist der Prophezeiung, indem er fälschlich lehrte, es gebe keinen Gott und keinen Christus.
Korihor gab sich nicht damit zufrieden, Gott abzulehnen und unbehelligt seine eigenen Wege zu gehen. Er verspottete die Gläubigen und verlangte, dass der Prophet Alma ihn durch ein Zeichen von der Existenz und Macht Gottes überzeugte. Almas Antwort ist heute ebenso aussagekräftig wie damals. Hören Sie aufmerksam zu. Du hast Zeichen genug erhalten. Willst du deinen Gott versuchen? Willst du sagen, zeige mir ein Zeichen, wo du doch das Zeugnis all dieser deiner Brüder und auch aller heiligen Propheten hast? Die Schriften legen vor dir, ja, und alles deutet darauf hin, dass es einen Gott gibt. Ja, sogar die Erde und alles, was auf ihrem Antlitz ist, ja, und ihre Bewegung, ja, und auch alle Planeten, die sich in ihrer regelmäßigen Ordnung bewegen, bezeugen, dass es einen allerhöchsten Schöpfer gibt. Zitat Ende. Schließlich bekam Korihor ein Zeichen. Er wurde mit Stummheit geschlagen. Und Korihor streckte seine Hand aus und schrieb, nämlich, ich weiß, dass allein die Macht Gottes dies über mich hat bringen können. Ja, und ich habe immer gewusst, dass es einen Gott gibt, Brüder und Schwestern. Tief im Inneren wissen Sie vielleicht schon, dass Gott lebt. Vielleicht wissen Sie noch nicht alles über ihn und verstehen noch nicht all seine Wege. Doch das Licht des Glaubens steckt in Ihnen und wartet darauf, durch den Geist Gottes angefocht und aufgehellt zu werden. Durch das Licht Christi, mit dem Sie geboren wurden. Kommen Sie nur. Glauben Sie den Zeugnissen der Propheten. Erfahren Sie mehr über Gott und Christus. Wie das vor sich geht, wird uns durch frühere und heutige Propheten deutlich gesagt. Entwickeln Sie den innigen Wunsch zu wissen, dass Gott lebt. Dieser Wunsch bewegt uns, über Himmlisches nachzudenken. Wir lassen all die Beweise für Gott, die uns umgeben, in unser Herz dringen. Mit einem erweichten Herzen sind wir bereit, dem Ruf des Herrn zu folgen, die Schriften zu erforschen und demütig daraus zu lernen. Dann sind wir bereit, unseren himmlischen Vater aufrichtig im Namen unseres Erlösers Jesus Christus zu fragen, ob das, was wir gelernt haben, wahr ist. Die meisten von uns werden anders, als es bei den Propheten war, Gott nicht sehen. Doch durch die sanften, leisen Eingebungen des Geistes, die Gedanken und Gefühle, die der Heilige Geist uns in Herz und Sinn trägt, wissen wir unbestreitbar, dass Gott lebt, dass er uns liebt. Das Erlangen dieser Erkenntnis ist letztlich das Streben aller Kinder Gottes hier auf der Erde. Wenn Sie sich nicht erinnern, jemals an Gott geglaubt zu haben, oder wenn Ihr Glaube schwach geworden ist, oder wenn Sie zwar glauben, jedoch nicht so richtig überzeugt sind, fordere ich Sie auf, jetzt nach einem Zeugnis von Gott zu trachten. Haben Sie keine Angst vor Hohen. Die Stärke und der Friede, die mit der Gotteserkenntnis einhergehen und der tröstende Beistand seines Geistes, bringen Ihnen ewigen Lohn für Ihre Anstrengungen. Außerdem wird sich Ihr Zeugnis von Gott segensreich auf Ihre Familie, Ihre Nachkommen, Ihre Freunde auswirken, auf alle, die Ihnen am Herzen liegen und auch auf Ihr eigenes Leben. Ihre Erkenntnis von Gott ist nicht nur die kostbarste Gabe, die Sie weitergeben können, sondern schenkt Ihnen auch die größte Freude, die Sie jemals erlangen werden. Als besondere Zeuge des einzig gezeugten Sohnes, unseres liebevollen himmlischen Vaters, ja Jesu Christi, bezeuge ich, dass Gott lebt. Ich weiß, dass er lebt. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie und Ihre Lieben demütig, aufrichtig und eifrig nach ihm suchen, werden auch Sie es mit Sicherheit wissen. Sie werden ein Zeugnis erhalten und die Segnungen, die daraus erwachsen, dass man Gott kennt, werden Ihnen und Ihrer Familie auf ewig gehören. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Als die 12 Jünger auf dem amerikanischen Kontinent berufen wurden, gebot der Herr Jesus Christus ihnen, darum möchte ich, dass ihr vollkommen seiet, so wie ich oder euer Vater, der im Himmel ist, vollkommen ist. Der Erretter hatte kurz zuvor seine selbstlose und übernatürliche Mission auf Erden erfolgreich beendet. Dadurch konnte er mit Vollmacht verkünden, dass er und sein Vater, unser Vater, die Vorbilder sind, denen ein jeder von uns folgen soll. Nach menschlichem Ermessen scheint dieser Auftrag zunächst nicht ausführbar. Wenn wir aber begreifen, dass wir dieses Ziel nicht allein erreichen müssen, erscheint der Auftrag allmählich ausführbar. Die wunderbarsten und mächtigsten Hilfen, nach denen ein Mensch trachten kann, sind uns immer zugänglich. Erstens ist es die wohlwollende und liebevolle Hand des ewigen Vaters, der wünscht, dass wir für immer in seine Gegenwart zurückkehren. Als unser Vater ist er immer bereit, uns unsere Fehler und Schwächen und die Sünden, die wir begehen, zu vergeben. Er möchte es gern tun. Dazu müssen wir nur vollständig und aufrichtig Umkehr üben. Darüber hinaus lässt er uns als höchsten Ausdruck der unermesslichen Liebe zu jedem seiner Kinder in den Genuss der Folgen des einzigartigen Werks kommen, das der Erlöser zustande gebracht hat, des Sühnopfers, das von einem gehorsamen Sohn vollbracht wurde, der immer bereit war, zu unser aller Wohl den Willen des Vaters zu tun. Der Herr offenbarte dem Propheten Joseph Smith: Und wenn du meine Gebote hältst und bis ans Ende ausharrst, wirst du ewiges Leben haben. Und diese Gabe ist die größte aller Gaben Gottes. Es ist möglich, diese göttliche Verheißung zu verwirklichen. Ewiges Leben bedeutet, dass wir für immer als Familien in der Gegenwart Gottes leben. Sollte diese Verheißung nicht der größte Ansporn sein, unser Bestmögliches zu tun und unser Bestes zu geben, wenn wir nach dem streben, was uns verheißen wurde? Am Morgen der Wiederherstellung, als dieses wunderbare Werk gerade im Begriff war, unter den Menschenkindern hervorzukommen, sagte der Herr: Darum, o ihr, die ihr euch in den Dienst Gottes begebt, seht zu, dass ihr ihm mit eurem ganzen Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dient, damit ihr am letzten Tag ohne Tadel vor Gott stehen mögt. Mit unserem ganzen Herzen, mit all unserer Macht, mit unserem ganzen Sinn und mit all unserer Kraft. Das heißt also, voll und ganz. Präsident David O. McKay hat gesagt: Nur der eifrige Kämpfer erhält den reichen Lohn. Ende des Zitats. Dieser Lohn ist denjenigen bestimmt, die ihren Glauben an Jesus Christus nähren und seinem Willen folgen. Sie arbeiten, opfern und geben alles, was sie haben, um das Reich Gottes zu stärken und aufzubauen. Die Erfüllung der göttlichen Verheißung, ewiges Leben zu haben, Vollkommenheit zu erreichen und für immer als Familie zu leben, hängt davon ab, ob wir aufrichtig an Jesus Christus glauben, die Gebote halten, durchhalten und unser ganzes Leben lang eifrig sind. Der Herr erwartet nicht, dass wir etwas tun, was wir nicht schaffen können. Das Gebot, vollkommen zu werden wie er, spornt uns an, das Beste aus uns zu machen, die Talente und Eigenschaften zu entdecken und zu entwickeln, mit denen uns ein liebevoller, ewiger Vater gesegnet hat. Er fordert uns auf, unser Potenzial, das wir als Kinder Gottes haben, zu erkennen. Er kennt uns. Er kennt unsere Möglichkeiten und unsere Grenzen. Der Aufruf und die Herausforderung, vollkommen zu werden und ewiges Leben zu erlangen, ist an alle Menschen gerichtet. Unmittelbar nachdem König Benjamin gesagt hatte, dass es nicht erforderlich ist, dass der Mensch schneller laufe, als er Kraft hat, erklärte er, dass es ratsam ist, dass er eifrig sei, auf dass er dadurch den Preis gewinne. Gott verlangt nicht mehr als das Beste, was wir geben können. Alles andere wäre nicht gerecht. Er kann aber auch nicht weniger als das anerkennen, denn auch das wäre nicht gerecht. Lassen Sie uns deshalb im Dienste Gottes und unserer Mitmenschen immer unser Bestes geben. Lassen Sie uns in unserer Familie und in unserer Berufung in der Kirche auf die bestmögliche Weise dienen. Lassen Sie uns jeden Tag ein bisschen besser sein. Erlösung und das ewige Leben wären nicht möglich ohne das Sühnopfer, das unser Heiland, dem wir alles verdanken, zustande gebracht hat. Doch damit diese höchsten Segnungen in unserem Leben wirksam werden können, müssen wir zuerst unseren Teil tun. Denn wir wissen, dass wir durch Gnade errettet werden, nach allem, was wir tun können. Lassen Sie uns voll Glauben, Eifer, Hingabe, Verantwortungsbewusstsein und Liebe alles tun, was wir können. Und damit tun wir alles, was möglich ist, um das Unmögliche zu erreichen. Das heißt, dass wir das erreichen, was nach menschlichem Ermessen unmöglich ist, was aber mit der göttlichen Hilfe unseres liebevollen Vaters und durch das unbegrenzte Opfer des Erretters zur größten Gabe wird, zur herrlichsten aller Tatsachen, nämlich für immer mit unserer Familie in der Gegenwart Gottes zu leben. Ich bete darum, dass jeder von uns an die Verpflichtung denkt, die wir dem himmlischen Vater gegenüber in dem Augenblick eingegangen sind, als wir in die Wasser der Taufe stiegen und als wir dann alle heiligen Handlungen des wiederhergestellten Evangeliums erhielten und dass wir sie ständig erneuern, indem wir würdig vom Abendmahl nehmen. Ich bete, dass wir unser Bestmögliches tun, in unserer Rolle als Ehepartner, Eltern, Kinder, Brüder und Schwestern, in unseren Berufungen, wenn wir anderen vom Evangelium erzählen. Wenn wir diejenigen retten, die vom Weg abgekommen sind, wenn wir an der Erlösung unserer Vorfahren arbeiten, am Arbeitsplatz und im täglichen Leben. Ich bete darum, dass wir so leben, dass wir, wie der Apostel Paulus erklären können, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Wenn wir das tun, erfüllen wir die Bedingungen, die unser Vater im Himmel genannt hat, damit er uns in diesem Leben ebenso wie im Leben in der Ewigkeit mehr segnen kann als je zuvor. Er sehnt sich danach, uns alles zu geben, was er hat, und uns selbst an seiner größten Gabe, dem ewigen Leben, teilhaben zu lassen. Auch wenn Vollkommenheit uns nach menschlichem Ermessen wie ein nicht ausführbarer Auftrag vorkommt, bezeuge ich, dass unser Vater und unser Erlöser uns kundgetan haben, dass es möglich ist, das Unmögliche zu erreichen. Ja, es ist möglich, ewiges Leben zu erlangen. Ja, es ist möglich, jetzt und für immer glücklich zu sein. Der Urheber des vollkommenen Plans, der diese herrlichen Verheißungen enthält, ist unser Vater im Himmel und er lebt. Sein Sohn Jesus Christus nahm die Last unserer Sünden und die Ungerechtigkeiten, die in der Welt begangen werden, bis zum Ende auf sich, damit wir von ihren Folgen frei sein können. Ich weiß, unser Herr Jesus Christus lebt. Das Evangelium und das Priestertum sind durch den Propheten Joseph Smith zum letzten Mal auf der Erde wiederhergestellt worden. Heute sind wir überaus gesegnet mit Aposteln und Propheten, die von Gott berufen wurden, uns auf dem Weg, der zu unserem Vater zurückführt, zu leiten. Präsident Thomas S. Monson wurde berufen, dieses große Werk in dieser Zeit zu führen. Er ist ein Prophet Gottes. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder und Schwestern, als wir vorhin die Beamten bestätigt haben, habe ich drei Brüder vergessen, die noch zusätzlich entlassen werden müssen. Wir möchten vorschlagen, Elder Robert C. Oaks, Elder Darn, als Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er zu entlassen. Wer diesen Brüdern ihren Dank ausdrücken möchte, zeige es bitte. Danke Ihnen sehr. Ich hätte diesen Fehler nicht machen sollen, aber ich
liebe diese Brüder so sehr, dass ich jetzt öffentlich mich dafür entschuldigen möchte und mich für ihren Dienst bedanken möchte, auch hier in der Öffentlichkeit jetzt. Der Chor und die Anwesenden singen jetzt "Kommt, ihr Kinder Gottes", Nummer 31 im Deutschen Gesangbuch. Im Anschluss daran sprechen Elder Ted R. Callister und Elder Kent D. Watson von den 70ern zu uns. Nach Elder Watsons Ansprache freuen wir uns, von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel zu hören.
Dies ist die 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Stellen Sie sich vor, jemand würde Ihnen über eine Figur aus dem Neuen Testament nur diese drei Fakten nennen. Zum Ersten sagt der Heiland zu diesem Mann: Du Kleingläubiger. Zweitens schnitt dieser Mann in einem unbeherrschten Augenblick dem Diener des Hohepriesters ein Ohr ab. Und drittens leugnete er dreimal, den Erretter zu kennen, obwohl er täglich mit ihm beisammen gewesen war. Wenn das alles wäre, was Sie wüssten oder worauf Sie sich konzentrierten, könnten Sie meinen, dieser Mann sei ein Schurke oder ein Nichtsnutz. Doch dann hätten Sie es versäumt, einen der größten Männer, die jemals auf Erden lebten, kennenzulernen, den Apostel Petrus. In ähnlicher Weise sind Versuche unternommen worden, einige kleine Schwächen des Propheten Joseph Smith hervorzuheben. Doch wurde dabei ebenfalls das Ziel verfehlt, nämlich seine Persönlichkeit und Mission Joseph Smith war der Gesalbte des Herrn, der die Kirche Jesu Christi auf Erden wiederherstellen sollte. Als er den Heiligen Hain verließ, wusste er um vier fundamentale Wahrheiten, die vom Großteil der zeitgenössischen Christenheit nicht gelehrt wurden. Erstens erfuhr er, dass Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus zwei getrennte individuelle Wesen sind. Die Bibel bestätigt Joseph Smiths Erkenntnis. Dort steht, dass der Sohn seinen Willen dem des Vaters unterwarf. Wir sind beeindruckt von der Unterwerfung des Erretters und schöpfen aus seinem Beispiel die Kraft, ihm nachzueifern. Doch welche Bedeutung und Hingabe hätte seine Unterwerfung gehabt? Welche Motivation hätte sein Beispiel gehabt, wenn der Vater und der Sohn ein und dieselbe Person wären und der Sohn in Wahrheit nur unter einem anderen Namen seinen eigenen Willen folgte? In den Schriften lesen wir mehr darüber. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Ein Vater, der seinen einzigen Sohn opfert, ist der größte Beweis für die Liebe, den ein Mensch mit Sinn und Herz erfassen und fühlen kann. Die rührende Geschichte von Abraham und Isaak ist ein Symbol dafür. Doch wenn der Vater und der Sohn ein und dasselbe Wesen sind, dann ist das Opfer aller Opfer dahin. Und Abraham bringt nicht länger Isaak als Opfer dar, Abraham opfert nun Abraham. Die zweite große Wahrheit, die Joseph Smith erkannte, war die, dass der Vater und der Sohn verherrlichte Körper aus Fleisch und Gebein besitzen. Nach seiner Auferstehung erschien der Erlöser seinen Jüngern und sagte: Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Einige sind der Meinung, dass dies eine kurzzeitige körperliche Kundgebung war und dass Jesus Christus bei seiner Auffahrt in den Himmel seinen Körper abwarf und als Geistwesen zurückkehrte. Doch aus den Schriften geht hervor, dass das nicht möglich war. Paulus hat gelehrt, wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit anderen Worten, konnte der auferstandene Körper von Christus niemals wieder von seinem Geist getrennt werden. Andernfalls würde er den Tod erleiden. Genau das, sagte Paulus, sei nach der Auferstehung nicht mehr möglich. Die dritte Wahrheit, die Joseph Smith erfuhr, war die, dass Gott auch heute noch zu den Menschen spricht. Die Himmel sind nicht verschlossen. Um zu dieser Feststellung zu gelangen, muss man sich, wie Elder Hubie Brown einmal vorschlug, nur drei Fragen stellen. Erstens, liebt Gott uns heute ebenso sehr wie die Menschen, mit denen er zur Zeit des Neuen Testaments sprach? Zweitens, besitzt Gott heute die gleiche Macht wie damals? Und drittens, brauchen wir ihn heute genauso sehr wie die Menschen in alter Zeit? Wenn die Antworten auf diese Fragen ja lauten, und wenn Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, wie die Heiligen Schriften aussagen, dann gibt es kaum Zweifel daran, Gott spricht auch heute zu den Menschen genau, wie es Joseph Smith bezeugte. Die vierte Wahrheit, die Joseph Smith erfuhr, war die, dass es die vollständige, organisierte Kirche Jesu Christi zu jener Zeit gerade nicht auf Erden gab. Natürlich hat es redliche Menschen und einige wahre Grundsätze gegeben, doch Paulus prophezeite damals, das zweite Kommen von Jesus Christus würde zwar stattfinden, doch zuerst muss der Abfall vom Gott kommen. Nach Joseph Smiths erster Vision begann die Herstellung der Kirche Christi Zeile um Zeile und Weisung um Weisung. Durch Joseph Smith wurde die Lehre wiederhergestellt, dass in der Geisterwelt das Evangelium denen gepredigt wurde, die auf Erden keine faire Chance gehabt hatten, es zu hören. Dies war nicht die Erfindung eines klugen Kopfes, es war die Wiederherstellung einer biblischen Wahrheit. Vor langer Zeit hatte Petrus gelehrt, denn auch Toten ist das Evangelium dazu verkündet worden, dass sie wie Menschen gerichtet werden im Fleisch, aber wie Gott das Leben haben im Geist. Frederick W. Farrar, bekannter Schriftsteller und Theologe der anglikanischen Kirche, gab folgenden Kommentar zu dieser Aussage von Petrus. Sämtliche Anstrengungen sind unternommen worden, um die klare Bedeutung dieser Aussage wegzureden. Dies ist eine der kostbarsten Stellen in den Heiligen Schriften und sie enthält keinerlei Unklarheiten. Wenn diese Aussage etwas bedeutet, dann doch wohl, dass Christus, als sein Geist in die Unterwelt hinabstieg, die Botschaft des Evangeliums den vormals unbußfertigen Toten predigte. Viele lehrten, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Joseph Smith brachte die Wahrheit zurück, dass es mehrere Himmel gibt. Paulus sprach von einem Mann, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Gäbe es einen dritten Himmel, wenn es keinen zweiten oder ersten Himmel gäbe? In vielerlei Hinsicht gleicht das Evangelium Jesu Christi einem Puzzle mit 1000 Teilen. Als Joseph Smith geboren wurde, lagen vielleicht 100 Puzzleteile an der richtigen Stelle. Dann kam Joseph Smith und legte viele der restlichen 900 Puzzleteile an die richtige Stelle, sodass die Menschen sagen konnten, ah, jetzt verstehe ich, woher ich gekommen bin, warum ich hier bin und wohin ich gehe. Über Joseph Smiths Rolle bei der Wiederherstellung sagte der Herr deutlich, diese Generation wird mein Wort durch dich bekommen. Trotz dieser vielen wiederhergestellten Wahrheiten sagten einige ehrliche Wahrheitssuchende dazu, ich kann diese Lehren akzeptieren. Doch was ist mit all den Engeln und Visionen, die Joseph Smith behauptet, gesehen zu haben? Es ist wirklich schwer, heutzutage so etwas zu glauben. Diesen Menschen erklären wir liebevoll, gab es in der Kirche Christi zur Zeit des Neuen Testaments keine Engel und Visionen? Erschien nicht Maria und Josef ein Engel? Erschienen nicht Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung Engel? Rettete nicht ein Engel Petrus und Johannes aus dem Gefängnis? Erschien nicht Cornelius, danach Paulus, als er Schiffbruch erlitt und Johannes auf der Insel Patmos ein Engel? Hat nicht Petrus gesehen, dass das Evangelium der Heiden gebracht werden würde? Und hatte nicht Paulus eine Vision über den dritten Himmel, Johannes über die letzten Tage und Stephanus eine Vision vom Vater und vom Sohn? Ja, Joseph Smith sah tatsächlich Engel und hatte tatsächlich Visionen, denn er war in den Händen Gottes ein Werkzeug, um die gleiche Kirche Jesu Christi wiederherzustellen, wie es am Anfang bestand, mit all ihrer Vollmacht und all ihren Lehren. Es ist traurig, dass Menschen bereit sind, auf die durch Joseph Smith wiederhergestellte wertvollen Evangeliumswahrheiten zu verzichten, weil sie durch historische Sachverhalte oder wissenschaftliche Hypothesen, die für die Erhöhung keine Rolle spielen, abgelenkt werden und sie dadurch ihr geistiges Geburtsrecht gegen ein Linsengerecht eintauschen. Sie tauschen die absolute Gewissheit der Wiederherstellung gegen einen Zweifel. Und damit tappen sie in die Falle und verlieren ihren Glauben an das Viele, das sie wirklich wissen, wegen ein paar Sachen, die sie eben nicht wissen. Solange unser Verstand begrenzt ist und wir Glauben üben müssen, solange kann es auch immer eine intellektuell anmutende Krise geben. Doch ebenso wird es immer die sichere und beständige Lehre der Wiederherstellung geben, an der wir uns festhalten können. Sie ist der Fels, auf dem unser Zeugnis gebaut sein kann. Als sich viele seiner Anhänger von ihm abwandten, fragte Jesus seine Jünger, wollt auch ihr weggehen? Petrus gab daraufhin eine Antwort, die in jedes Herz geschrieben sein sollte. Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn sich jemand von diesen wiederhergestellten Lehren abwendet, wo soll er das wahre Wesen Gottes erkennen, wie es im heiligen Hain kundgetan wurde? Wohin will er gehen, um die Lehre über das Vorherdasein, über die Taufe für die Verstorbenen und über die ewige Ehe zu finden? Und wohin will er gehen, um die Siegelungsvollmacht zu finden, die Mann und Frau und Kinder über das Grab hinaus verbinden kann? Durch Joseph Smith sind alle Mächte, Schlüssel, Lehren und heilige Handlungen wiederhergestellt worden, die für die Errettung und Erhöhung notwendig sind. Sie können nirgendwo sonst auf der Welt hingehen und das bekommen. Das gibt es in keiner anderen Kirche, man findet es in keiner menschlichen Philosophie, in keinem wissenschaftlichen Abriss und auf keiner Pilgerfahrt, wie gebildet dies alles aus erscheinen mag. Errettung finden wir nur an einem Ort, wie es vom Herrn selbst erklärt wurde, als er sagte, dass dies die einzige wahre und lebendige Kirche auf dem Antlitz der ganzen Erde ist. Ich bezeuge, dass Joseph Smith der Prophet der Wiederherstellung war, was er ja auch von sich behauptete. Mit den Worten dieses ergreifenden Liedes sage ich, preiset den Mann, der einst sprach mit Jehova, im Namen Jesu Christi. Amen.
In response to the prophet Joseph Smith, als Antwort auf eine Frage von Joseph Smith belehrte ihn der Herr. Und niemand kann bei diesem Werk helfen, wenn er nicht demütig und voller Liebe ist und Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe hat und in allem, was auch immer seiner Obhut anvertraut wird, maßvoll ist. Die Aufforderung, in allem maßvoll zu sein, gilt für uns alle. Was ist Mäßigung? Und warum möchte der Herr, dass wir maßvoll sind? Wenn man es eng auslegt, könnte man sagen, man beherrscht sich beim Essen und Trinken. Diese Bedeutung von Mäßigkeit könnte tatsächlich ein gutes Rezept dafür sein, wie man das Wort der Weisheit hält. Sich im Zorn zu beherrschen oder nicht die Beherrschung zu verlieren, könnte man auch als Mäßigung bezeichnen. Diese Auslegungen decken aber nur einen Teil dessen ab, wie das Wort in den Heiligen Schriften gebraucht wird. Im geistigen Sinn ist Mäßigung eine göttliche Eigenschaft Jesu Christi. Er möchte, dass jeder von uns diese Eigenschaft entwickelt. Zu lernen, in allem maßvoll zu sein, ist eine Gabe des Geistes, die wir durch den Heiligen Geist erhalten. Als der Apostel Paulus in einem Brief an die Galater über bestimmte Früchte des Geistes sprach, nannte er Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Als Paulus in einem Brief an Titus die Eigenschaften beschrieb, die ein Bischof in diesem Werk brauche, erklärte er, ein Bischof dürfe nicht überheblich und je zornig sein, sondern solle beherrscht sein. Maßvoll zu sein bedeutet, in allem Maß zu halten oder Selbstbeherrschung zu üben. Als Alma der Jüngere im Land Gideon predigte, sagte er, ich vertraue darauf, dass ihr nicht in Herzensstolz überheblich geworden seid. Ja, ich vertraue darauf, dass ihr euer Herz nicht auf Reichtümer und die Nichtigkeiten der Welt gesetzt habt. Ich möchte, dass ihr demütig seid und fügsam und sanft seid, leicht zu bewegen, voller Geduld und Langmut, maßvoll seid in allem. Später unterwies Alma seinen Sohn Schiblon und im weiteren Sinne auch uns alle, dass wir nicht im Stolz überheblich werden sollen. Vielmehr sollen wir in allem eifrig und maßvoll sein. Maßvoll zu sein bedeutet, dass wir unsere Erwartungen und Wünsche sorgfältig überprüfen und dass wir eifrig und geduldig nach rechtschaffenen Zielen suchen. Vor einigen Jahren, als ich von der Arbeit nach Hause fuhr, verlor ein Sattelzug, der in die andere Richtung fuhr, einen seiner Zwillingsreifen. Der Reifen flog über den Mittelstreifen, der die Fahrbahn trennte. Er hüpfte auf meiner Seite der Autobahn entlang. Die Autos wichen in beide Richtungen aus, denn die Fahrer wussten nicht, wohin der Reifen als nächstes hüpfen würde. Ich wich nach links statt nach rechts aus und der Reifen machte seinen letzten Sprung direkt auf die Ecke meiner Windschutzscheibe. Ein Bekannter rief meine Frau an, um sie von dem Unfall in Kenntnis zu setzen. Später erzählte sie mir, dass sie als erstes an Platzwunden durch Glassplitter dachte. Ich war tatsächlich mit Glassplittern bedeckt, aber ich hatte nicht einen einzigen Kratzer. Das lag bestimmt nicht an meinen Fahrkünsten, sondern daran, dass die Windschutzscheibe meines kleinen Autos aus Verbundglas war. Verbundglas wird wie gehärteter Stahl einer gut kontrollierten Erhitzung unterzogen, die zu erhöhter Haltbarkeit führt. Aus diesem Grund bricht Verbundglas bei starker Belastung nicht so leicht in gezackte Scherben, die zu Verletzungen führen könnten. So hat auch eine maßvolle Seele, eine Seele, die demütig und voller Liebe ist, eine stärkere geistige Kraft. Mit stärkerer geistiger Kraft können wir Selbstbeherrschung erlernen und maßvoll leben. Wir lernen, unseren Zorn, unsere Eitelkeit und unseren Stolz zu zügeln. Mit stärkerer geistiger Kraft können wir uns vor gefährlichen Ausschweifungen und zerstörerischem Suchtverhalten in der heutigen Welt schützen. Wir alle streben nach Seelenfrieden und wir wünschen uns Sicherheit und Glück für unsere Familie. Wenn man nach einer positiven Seite der Wirtschaftskrise im vergangenen Jahr sucht, so sind es vielleicht die Prüfungen, die einige erleiden mussten. Sie haben uns gezeigt, dass wir Seelenfrieden, Sicherheit und Glück nicht durch den Kauf eines Hauses oder durch die Anhäufung von Besitztümern erlangen, für die wir mehr Schulden machen müssen, als wir uns leisten können. Wir leben in einer ungeduldigen und maßvollen Welt, die voller Unsicherheit und Streit ist. Es ist wie in dem Ort mit Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften, in dem Joseph Smith als 14-jähriger Junge lebte und Antworten auf seine Fragen suchte. Der junge Joseph Smith sagte, all ihr Wohlwollen füreinander, sofern sie je welches gehabt hatten, ging in dem Wortkrieg und Meinungsstreit gänzlich unter. Sicherheit für unsere Familie erlangen wir, wenn wir Selbstbeherrschung lernen, die Ausschweifungen der Welt meiden und in allem maßvoll sind. Wir erlangen Seelenfrieden, wenn wir unseren Glauben an Jesus Christus stärken. Wir werden glücklich, wenn wir die Bündnisse, die wir bei der Taufe und im heiligen Tempel des Herrn geschlossen haben, gewissenhaft halten. Haben wir ein besseres Vorbild an Mäßigung als unseren Herrn Jesus Christus? Wenn unser Herz durch Zank und Streit zum Zorn aufgestachelt ist, dann lehrt uns der Erlöser, dass wir umkehren und wie ein kleines Kind werden sollen. Wir sollen uns mit unserem Bruder versöhnen und mit voller Herzensabsicht zum Herrn kommen. Wenn andere unfreundlich sind, dann lehrt uns Jesus, mein Wohlwollen wird von dir nicht weichen. Wenn wir Bedrängnisse erleiden, dann sagt er, sei geduldig in Bedrängnissen, schmähe nicht diejenigen, die schmähen. Regiere dein Haus mit Sanftmut und sei standhaft. Wenn wir bedrückt werden, kann es uns trösten zu wissen, er wurde bedrückt und er wurde bedrängt, doch er tat seinen Mund nicht auf. Gewiss hat er unsere Schmerzen getragen und unsere Leiden auf sich geladen. Als Jesus Christus, der Größte von uns allen, so sehr für uns litt, dass er aus jeder Pore blutete, zeigte er in seinem Leid keinen Zorn und schmähte niemanden. Mit unübertroffener Selbstbeherrschung oder auch Mäßigung dachte er nicht an sich selbst, sondern an sie und an mich. Und dann sagte er demütig und voller Liebe, doch Ehre sei dem Vater. Und ich trank davon und vollendete meine Vorbereitungen für die Menschenkinder. In diesem vergangenen Jahr kam ich in den Genuss, den Heiligen und Freunden in ganz Asien Zeugnis geben zu dürfen, dass unser Erretter wirklich lebt und das Evangelium wiederhergestellt wurde. Die meisten sind Heilige der letzten Tage in der ersten Generation und betreten sozusagen Neuland. Diese Reise in ihr Land in der heutigen Zeit erinnert daran, was die ersten Heiligen der letzten Tage in der Vergangenheit erlebten. In der fantastischen, mannigfaltigen Welt Asiens, wo die Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, gerade einmal 1% der riesigen Bevölkerung ausmachen, habe ich die christliche Eigenschaft Mäßigung mehr zu schätzen gelernt. Ich bin diesen Heiligen, die mir durch ihr Beispiel gezeigt haben, was es heißt, demütig und voller Liebe zu sein und maßvoll mit allem, was ihnen anvertraut wird, sehr zugetan und achte sie. Durch sie habe ich ein besseres Verständnis der Liebe Gottes für alle seine Kinder erlangt. Ich bezeuge ihnen, dass der Erlöser lebt und dass seine göttliche Gabe der Mäßigung allen Kindern Gottes zur Verfügung steht. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine Brüder und Schwestern, vor 6 Monaten wurde ich ins Kollegium der 12 Apostel berufen. Es stimmt mich nach wie vor demütig, dass ich gemeinsam mit Männern diene, die mir immer Vorbild und Lehrer waren. Ich weiß ihre Gebete und ihre Unterstützung wirklich zu schätzen. Ich habe in dieser Zeit inbrünstig gebetet und aufrichtig danach getrachtet, vom Herrn angenommen zu werden. Ich habe seine Liebe auf heilige und unvergessliche Weise verspürt. Ich bezeuge, dass er lebt und dass dies sein heiliges Werk ist. Wir alle lieben Präsident Thomas S. Monson, den Propheten des Herrn. Ich werde seine Freundlichkeit nie vergessen, als er mich im vergangenen April berufen hat. Am Ende unserer Unterredung breitete er seine Arme aus, um mich zu umarmen. Präsident Monson ist sehr groß. Als er seine langen Arme um mich legte und mich an sich drückte, fühlte ich mich wie ein kleiner Junge,
den ein liebevoller Vater schützend in seinem Armen hielt. Seitdem habe ich an die Einladung des Herrn gedacht, zu ihm zu kommen und in geistiger Hinsicht von seinen Armen umfangen zu sein. Er hat gesagt, siehe, meine Arme der Barmherzigkeit sind euch entgegengestreckt, und wer auch immer kommt, den werde ich empfangen, und gesegnet sind jene, die zu mir kommen. In den Heiligen Schriften heißt es, dass seine Arme offen, ausgestreckt und erhoben sind und uns umschließen. Sie werden mächtig und heilig genannt, Arme der Barmherzigkeit, der Sicherheit und der Liebe, die den ganzen Tag lang ausgestreckt sind. In gewissem Maße hat jeder schon diese geistigen Arme um sich gespürt. Wir haben die Vergebung, Liebe und den Trost des Herrn gespürt. Der Herr hat gesagt, ich bin derjenige, der euch tröstet. Der Wunsch des Herrn, wir mögen zu ihm kommen und von seinen Armen umfangen zu sein, ist oft eine Aufforderung umzukehren. Ich zitiere, siehe, er lädt alle Menschen ein, denn die Arme der Barmherzigkeit sind ihnen entgegengestreckt, und er spricht, kehrt um, und ich werde euch empfangen. Wenn wir sündigen, wenden wir uns von Gott ab. Wenn wir umkehren, wenden wir uns Gott wieder zu. Die Aufforderung umzukehren ist selten eine züchtigende Stimme, sondern eher eine liebevolle Aufforderung, sich umzudrehen und sich Gott wieder zuzuwenden. Diese Aufforderung ist der Ruf eines liebevollen Vaters und seines einzig gezeugten Sohnes, mehr aus uns zu machen, uns in höhere Sphären zu begeben, uns zu ändern und glücklich zu werden, indem wir die Gebote halten. Als Jünger Christi genießen wir die Segnung der Umkehr und die Freude der Vergebung. Dies wird ein Teil von uns und prägt unser Denken und Fühlen. Unter den Zehntausenden, die jetzt zuhören, gibt es viele Abstufungen der Würdigkeit und Rechtschaffenheit. Doch die Umkehr ist für jeden eine Segnung. Wir alle müssen die Arme der Barmherzigkeit des Heilands spüren, indem wir Vergebung unserer Sünden erlangen. Vor einigen Jahren wurde ich gebeten, mit einem Mann zu sprechen, der lange zuvor zügellos gelebt hatte. Aufgrund falscher Entscheidungen konnte er nicht mehr der Kirche angehören. Er war zwar schon seit langem wieder in die Kirche zurückgekehrt und hatte treu die Gebote gehalten, doch seine früheren Taten verfolgten ihn. Ich merkte, wie sehr er sich schämte und es bereute, seine Bündnisse missachtet zu haben. Nach unserem Gespräch legte ich ihm die Hände auf und gab ihm einen Priestertumssegen. Noch bevor ich etwas sagte, hatte ich das überwältigende Gefühl, dass der Erlöser ihn liebte und ihm vergeben hatte. Nach dem Segen umarmten wir einander, und der Mann begann zu weinen. Erstaunt erkannte ich, dass der Erretter den Bußfertigen mit den Armen seiner Barmherzigkeit und Liebe umschließt, wie schwerwiegend seine Sünde auch gewesen sein mag. Ich bezeuge Ihnen, der Erretter kann und möchte uns unsere Sünden gern vergeben. Mit Ausnahme derer, die trotz vollkommener Wissens das Verderben wählen, gibt es keine unverzeihliche Sünde. Wie wunderbar, dass wir uns von unseren Sünden abwenden und zu Christus kommen können. Dass Gott uns vergibt, ist eine der süßesten Früchte des Evangeliums. Unser Herz wird von Schuld und Schmerz befreit, und wir erleben Freude und Seelenfrieden. Jesus fragt, wollt ihr nicht jetzt zu mir zurückkommen und von euren Sünden umkehren und euch bekehren, damit ich euch heile? Für einige, die heute zuhören, ist vielleicht eine mächtige Wandlung im Herzen vonnöten, um schwerwiegende Sünden zu überwinden. Vielleicht brauchen sie die Hilfe eines Priestertumsführers. Die meisten kehren ganz im Stillen und Verborgenen um. Sie suchen die Hilfe des Herrn täglich, um nötige Änderungen vorzunehmen. Für die meisten ist Umkehr eher eine Reise als ein einmaliges Ereignis. Sie ist nicht einfach. Es ist schwer, sich zu ändern. Dazu muss man bei Gegenwind laufen und gegen den Strom schwimmen. Jesus hat gesagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Umkehr bedeutet, sich von Dingen wie Unehrlichkeit, Stolz, Groll und unreinen Gedanken abzuwenden, und man muss sich der Freundlichkeit, Selbstlosigkeit, Geduld und Geistigkeit zuwenden. Es bedeutet, sich Gott erneut zuzuwenden. Wie entscheiden wir, worauf wir uns bei der Umkehr konzentrieren sollten? Wenn ein Angehöriger oder ein Freund uns sagt, was wir verändern müssen, meldet sich manchmal der natürliche Mensch in uns zu Wort und entgegnet, ah, ach so, du meinst, ich soll mich ändern? Pass mal auf, ich sage dir jetzt, was du alles falsch machst. Besser wäre es, sich demütig an Gott zu wenden. Wenn wir beten, Vater, was soll ich tun? Bekommen wir eine Antwort. Wir werden erkennen, was wir ändern müssen. Der Herr sagt es uns in Herz und Verstand. Wir können uns dann entscheiden, üben wir Umkehr oder lassen wir am Fenster, das zum Himmel offen ist, die Jalousien herunter. Alma hat gewarnt, unterfange dich nicht, dich deiner Sünden wegen im Geringsten zu entschuldigen. Wenn wir die Jalousien herunterlassen, glauben wir der geistigen Stimme, die uns zur Änderung aufruft, nicht. Wir beten zwar, hören aber kaum zu. Unseren Gebeten fehlt der Glaube, der zur Umkehr führt. In diesem Augenblick denkt sich vielleicht jemand, Bruder Anderson, Sie verstehen das nicht. Sie wissen nicht, was ich durchgemacht habe. Es ist zu schwer, sich zu verändern. Sie haben recht. Ich kann es vielleicht nicht ganz verstehen. Aber es gibt jemanden, der Sie versteht. Er weiß es. Er hat Ihren Schmerz gespürt. Er hat verkündet, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Der Erretter steht bereit. Er wendet sich uns zu und fordert einen jeden auf, zu ihm zu kommen. Wir können umkehren. Wir können es. Wenn wir erkennen, was wir ändern müssen, sind wir betrübt, anderen Leid zugefügt zu haben. Das bewirkt, dass wir dem Herrn und, wenn nötig, anderen aufrichtig und von Herzen bekennen. Nach Möglichkeit leisten wir Wiedergutmachung für das, was wir beschädigt oder weggenommen haben. Die Umkehr gehört zu unserem täglichen Leben. Es ist sehr wichtig, jede Woche vom Abendmahl zu nehmen. So werden wir sanft und demütig vor dem Herrn, erkennen an, dass wir auf ihn angewiesen sind, bitten ihn, uns zu vergeben und uns zu erneuern und geloben, immer an ihn zu denken. Wenn wir umkehren und uns täglich darum bemühen, Christus ähnlicher zu werden, haben wir immer wieder mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie beim Erklimmen eines von Wald bedeckten Berges sehen wir manchmal keinen Fortschritt, bis wir uns dem Gipfel nahen und von einer hohen Stelle aus zurückblicken. Seien Sie nicht entmutigt. Wenn Sie sich ernsthaft bemühen, umzukehren, hat der Umkehrprozess bereits begonnen. Mit unserem Fortschritt sehen wir im Leben klarer und spüren, dass der Heilige Geist stärker in uns wirkt. Manchmal fragen wir uns, warum wir selbst dann an unsere Sünden denken, wenn wir schon lange von ihnen gelassen haben. Warum sind wir auch nach unserer Umkehr noch über unsere Fehler betrübt? Denken Sie an die schöne Geschichte, die Präsident James E. Faust erzählt hat. Ich zitiere. Ich weiß noch, wie damals, als ich ein kleiner Junge war, meine Großmutter auf dem Holzofen so herrliche Mahlzeiten zubereitete. Wenn die Holzkiste neben dem Herd leer war, nahm Großmutter still die Kiste und füllte sie draußen am Holzstapel wieder auf und brachte die schwere Kiste zurück in das Haus. Präsident Faust fuhr mit bewegter Stimme fort. Ich war so gefühllos. Ich saß einfach da und ließ zu, dass meine geliebte Großmutter die Holzkiste in der Küche auffüllte. Ich schäme mich dessen und bereue diese Sünde der Unterlassung schon mein Leben lang. Hoffentlich kann ich sie eines Tages um Verzeihung bitten. Es waren über 65 Jahre seither vergangen. Wenn Präsident Faust sich nach all den Jahren noch immer daran erinnerte und es bereute, dass er seiner Großmutter nicht geholfen hatte, überrascht es uns da, wenn wir an unsere Verfehlung denken und sie bereuen? In den Schriften steht nicht, dass wir unsere Sünden während unseres Erdendaseins vergessen werden, sondern dass der Herr sie vergessen wird. Von den Sünden zu lassen bedeutet, sich ihnen nie wieder hinzugeben. Das braucht Zeit. Um uns dabei zu helfen, lässt der Herr es zu, dass uns die Narben unserer Fehler im Gedächtnis bleiben. Wenn wir unsere Sünden aufrichtig bekennen, Wiedergutmachung leisten und von unseren Sünden lassen, indem wir die Gebote halten, dann wird uns Vergebung zuteil werden. Mit der Zeit spüren wir, wie die schmerzhafte Reue nachlässt, weil die Schuld aus dem Herzen weggenommen wird und wir Frieden im Gewissen haben. Allen wahrhaftigen Bußfertigen, die scheinbar keine Linderung erfahren, sage ich, halten Sie weiterhin die Gebote. Ich verheiße Ihnen, die Linderung wird gemäß dem Zeitplan des Herrn kommen. Heilung braucht auch Zeit. Wenn Sie besorgt sind, warum Sie noch nicht dieses Gefühl haben, fragen Sie Ihren Bischof um Rat. Der Bischof hat die Macht des Erkennens. Er wird Ihnen helfen. In den Schriften werden wir ermahnt, den Tag unserer Umkehr nicht bis zum Ende aufzuschieben. Es ist in diesem Leben jedoch nie zu spät zur Umkehr. Ich wurde einmal gebeten, mit einem älteren Ehepaar zu sprechen, das gerade wieder zurück zur Kirche kam. Ihre Eltern hatten sie im Evangelium unterwiesen. Nach ihrer Eheschließung verließen sie die Kirche. Nun, nach 50 Jahren, kamen sie wieder zurück. Ich weiß noch, dass der Ehemann ins Büro kam und ein Sauerstoffgerät hinter sich herzog. Sie bedauerten, nicht glaubenstreu geblieben zu sein. Ich sagte ihnen, wie sehr wir uns über ihre Rückkehr freuten und versicherte ihnen, dass der Herr alle, die umkehren, mit offenen Armen empfängt. Der alte Mann erwiderte, das wissen wir, Bruder Anderson. Aber wir sind so traurig, weil unsere Kinder und Enkelkinder sich nicht den Segnungen des Evangeliums erfreuen können. Wir sind wieder zurück, aber wir sind zu alleine. Sie waren nicht alleine zurück. Die Umkehr verändert nicht nur uns selbst, sondern hilft auch unseren Lieben. Durch unsere aufrichtige Umkehr werden gemäß dem Zeitplan des Herrn nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Kinder und Kindeskinder von den ausgestreckten Armen des Erlösers berührt werden. Umkehr bedeutet immer, dass uns mehr Glücklichsein erwartet. Ich bezeuge, dass unser Erretter uns von unseren Sünden befreien kann. Ich selbst habe seine erlösende Macht verspürt. Unmissverständlich habe ich seine heilende Hand im Leben Tausender in den Völkern der Welt gesehen. Ich bezeuge, dass uns diese Gabe Gottes Schuld aus dem Herzen nimmt und uns Seelenfrieden bringt. Er liebt uns. Wir sind Mitglieder seiner Kirche. Er lädt uns alle ein, umzukehren, uns von unseren Sünden abzuwenden und zu ihm zu kommen. Ich bezeuge, dass er da ist. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priesterdomsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9:30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Chor für die wunderbare Musik, mit der er uns heute erfreut hat. Präsident Boyd K. Packer, Präsident des Kollegiums der 12 Apostel, ist der Schlusssprecher in dieser Versammlung. Nach seinen Worten singt der Chor: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nach dem Lied spricht Elder Robert S. Wood, der heute als 70er entlassen wurde, das Schlussgebet.
Kein Vater würde seine Kinder in ein fernes, gefährliches Land schicken, wo sie ihr Leben lang geprüft werden und wo Luzifer bekanntlich frei umherstreift, ohne sie mit der Kraft auszustatten, sich zu schützen. Er würde dafür sorgen, dass sie zu ihm Verbindung aufnehmen können. Von Vater zu Kind und von Kind zu Vater. Jedes Kind unseres Vaters, das auf die Erde gesandt wird, hat den Geist Christi, das Licht Christi erhalten. Niemand ist sich selbst überlassen, ohne Hoffnung auf Führung und Erlösung. Die Wiederherstellung begann mit dem Gebet eines 14-jährigen Jungen und dem Erscheinen des Vaters und des Sohnes. Die Evangeliumszeit der Fülle wurde eingeleitet. Dank der Wiederherstellung des Evangeliums wissen wir vom vorirdischen Dasein. Aus der Schrift erfahren wir vom Rat im Himmel, wo entschieden wurde, Gottes Söhne und Töchter ins irdische Dasein zu schicken, damit sie einen Körper erhalten und geprüft werden. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben einen Geistkörper, der hier in einer irdischen, fleischlichen Hülle wohnt. Es steht geschrieben: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Als Kinder Gottes sind wir Teil des großen Plans des Glücklichseins. Wir wissen, dass es einen Kampf im Himmel gab und Luzifer und seine Anhänger ohne einen Körper hinabgeworfen wurden. Satan, jene alte Schlange, nämlich der Teufel, lehnte sich gegen Gott auf und trachtete danach, das Reich unseres Gottes und seines Christus an sich zu nehmen. Darum führt er Krieg mit den Heiligen Gottes und schließt sie ringsum ein. Wir erhielten die Entscheidungsfreiheit. Wir müssen weisen Gebrauch davon machen und dem Geist nahe bleiben, damit wir nicht törichterweise den Verlockungen des Widersachers nachgeben. Wir wissen, dass wir durch das Sühnopfer Jesu Christi von unseren Fehlern reingewaschen werden können und unser irdischer Körper zu seiner vollkommenen Gestalt wiederhergestellt wird. Denn siehe, jedem Menschen ist der Geist Christi gegeben, damit er Gut von Böse unterscheiden könne. Darum zeige ich euch den Weg zu urteilen, denn alles, was einlädt, Gutes zu tun und dazu bewegt, dass man an Christus glaubt, geht von der Macht und Gabe Christi aus. Darum könnt ihr mit vollkommenem Wissen wissen, dass es von Gott ist. Durch den Geist können wir auf vollkommene Weise kommunizieren, denn der Geist ergründet alles, auch die Tiefen Gottes. Nach der Taufe, mit der man in die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, aufgenommen wird, folgt eine weitere heilige Handlung, das Händeauflegen zur Gabe des Heiligen Geistes. Die sanfte, leise Stimme der Inspiration ist eher ein Gefühl als etwas Hörbares. Reine Intelligenz kann uns in den Sinn kommen. Der Heilige Geist spricht zu unserem Geist mehr durch unseren Sinn als durch die körperlichen Sinne. Diese Führung kommt durch Gedanken, Gefühle, Eingebungen und Eindrücke zustande. Wir fühlen die Worte geistiger Kommunikation wohl eher, als dass wir sie hören, und sehen mit geistigen statt mit sterblichen Augen. Ich habe viele Jahre gemeinsam mit Elder LeGrand Richards im Kollegium der 12 Apostel zusammengearbeitet. Er starb im Alter von 96 Jahren. Einmal erzählte er uns, dass er mit 12 Jahren eine Generalkonferenz besucht und Präsident Wilford Woodruff sprechen gehört hatte. Präsident Woodruff berichtete von einem Erlebnis mit einer Eingebung des Geistes. Die erste Präsidentschaft hatte ihn ausgesandt, alle Heiligen Gottes im Osten und auch in Kanada zu sammeln und nach Zion zu bringen. Unterwegs war er zu Gast bei einem Bruder in Indiana. Dort stellte er seinen Wagen in den Hof. Er selbst, seine Frau und ein Kind übernachteten im Wagen, die übrigen Kinder schliefen im Haus. Kurz nachdem er schlafen gegangen war, warnte ihn die leise Stimme des Geistes: Steh auf und stell den Wagen woanders ab. Er stand auf und zog den Wagen an eine andere Stelle. Als er sich wieder hinlegen wollte, sprach der Geist erneut zu ihm: Geh und nimm deine Maultiere von der Eiche weg. Auch das tat er und legte sich wieder schlafen. Keine 30 Minuten später erfasste ein Wirbelsturm den Baum, an den die Maultiere anfangs gebunden waren, durchtrennte ihn am Stamm und schleuderte ihn 100 Meter weit über zwei Zäune hinweg. Der riesige Baum, dessen Stamm einen Umfang von 1,5 Metern hatte, fiel genau dorthin, wo der Wagen ursprünglich gestanden hatte. Elder Woodruff hatte auf die Eingebung des Geistes gehört und dadurch sein Leben, das seiner Frau und seines Kindes gerettet. Derselbe Geist kann auch sie führen und beschützen. Als ich vor fast 50 Jahren als Generalautorität berufen wurde, lebten wir auf einem sehr kleinen Stück Land in Utah Valley. Wir nannten es unsere Farm. Wir hatten eine Kuh, ein Pferd und Hühner und viele Kinder. An einem Samstag sollte ich zum Flughafen fahren, um zu einer Pfahlkonferenz in Kalifornien zu fliegen. Aber die Kuh kalbte und es gab Probleme. Das Kalb war da, aber die Kuh konnte nicht mehr aufstehen. Wir riefen den Tierarzt an, der bald kam. Er sagte, die Kuh habe ein Draht verschluckt und werde den Tag nicht überleben. Ich schrieb die Nummer einer Firma, die Tierkörper verwertete, auf, damit meine Frau dort anrufen konnte, wenn die Kuh gestorben war. Ehe ich ging, beteten wir noch gemeinsam als Familie. Unser kleiner Junge sprach das Gebet. Nachdem er den himmlischen Vater gebeten hatte, Papa auf seiner Reise und uns alle zu segnen, trug er noch eine ernste Bitte vor. Er sagte: Himmlischer Vater, bitte segne unsere Kuh Bossy, dass sie wieder gesund wird. In Kalifornien erzählte ich davon und sagte: Er muss lernen, dass wir nicht alles so leicht bekommen, wofür wir beten. Es galt, etwas Wichtiges zu lernen, doch nicht für meinen Sohn, sondern für mich. Als ich am Sonntagabend nach Hause kam, war Bossy wieder gesund. Solche Segnungen sind nicht nur den Propheten vorbehalten. Die Gabe des Heiligen Geistes wirkt bei Männern, Frauen und selbst kleinen Kindern gleichermaßen. Durch diese wunderbare Gabe und Macht können wir für jedes Problem eine Lösung finden. Und nun teilt er sein Wort den Menschen durch Engel mit. Ja, nicht nur den Männern, sondern auch den Frauen. Nun ist dies nicht alles. Den kleinen Kindern werden oftmals Worte gegeben, die die Weisen und die Gelehrten beschämen. Der Herr veranlasst, dass sich uns Erkenntnis in den Sinn ergießt. Dadurch möchte uns etwas bewegen, uns leiten, belehren, korrigieren und warnen. Der Herr hat gesagt: Ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem Herzen durch den Heiligen Geist sagen, der über dich kommen wird und der in deinem Herzen wohnen wird. Enos berichtete: Während ich so im Geiste rang, siehe, da ging die Stimme des Herrn abermals an meinen Sinn. Sie können wissen, was wichtig für Sie ist. Beten Sie darum, diese Inspiration zu empfangen, und seien Sie stets würdig dafür. Achten Sie darauf, dass Ihr Sinn unbefleckt und frei von weltlichen Störungen bleibt. Elder Graham W. Doxy, der dem Kollegium der 70er angehörte, erzählte mir einmal von einem Erlebnis. Seine Mutter, die später Ratgeberin der PV-Präsidentschaft war, hat mir auch davon erzählt. Im Zweiten Weltkrieg war Elder Doxy als Marinesoldat in China stationiert. Er und einige andere fuhren mit dem Zug nach Tientsin, um sich die Stadt anzuschauen. Sie fuhren mit dem Zug zum Stützpunkt zurück, aber nach mehr als einer Stunde fuhr der Zug gen Norden. Sie saßen im falschen Zug. Sie sprachen kein Chinesisch. Sie zogen die Notbremse und hielten den Zug an. Man setzte sie irgendwo weit draußen ab und sie mussten zu Fuß zur Stadt zurückgehen. Als sie schon eine Weile unterwegs waren, fanden sie eine Draisine, ein kleines Schienenfahrzeug, das Bahnarbeiter verwenden. Sie setzten den Wagen auf die Schienen und pumpten, bis sie in Fahrt kam. Bergab rollte er mühelos, bergauf mussten sie ihn schieben. Als es wieder bergab ging, kletterten alle rasch auf den Wagen, der gleich ins Rollen kam. Graham stieg als letzter auf. Ganz vorn war noch Platz für ihn. Er rannte neben dem Wagen her und sprang auf. Dabei rutschte er aus und fiel vor den Wagen. Er wurde rücklings liegend vor dem Wagen hergestoßen und presste die Füße dagegen, damit er nicht überrollt wurde. Der Wagen wurde immer schneller. Da hörte er die Stimme seiner Mutter, die sagte, Bud, sei vorsichtig. Elder Doxy trug schwere Militärstiefel. Auf einmal rutschte sein Fuß ab. Die dicke Sohle des Stiefels verfing sich in einem Zahnrad und der Wagen kam 30 Zentimeter vor seiner Hand zum Stillstand. Seine Eltern, die damals über die mittlere Staatenmission Ost präsidierten, übernachteten gerade in einem Hotelzimmer. Um 2 Uhr nachts schreckte seine Mutter hoch und weckte ihren Mann. Bud ist in Schwierigkeiten. Sie knieten am Bett nieder und beteten, dass ihrem Jungen nichts zustoßen möge. Im nächsten Brief, den Elder Doxy erhielt, stand die Frage, Bud, was ist los? Was ist passiert? Darauf schrieb er ihnen, was geschehen war. Es stellte sich heraus, dass seine Eltern genau zu der Zeit, als er vor dem Wagen hergedrückt wurde, auf der anderen Seite der Welt in einem Hotelzimmer knieten und für ihn beteten. Solche Erlebnisse mit Gebeten und Eingebung sind in der Kirche nicht ungewöhnlich. Das gehört zu der Offenbarung, die der himmlische Vater für uns vorgesehen hat. Der Widersacher setzt alles daran, uns einzureden, wir seien nicht mehr würdig zu beten. Egal wer sie sind und was sie auch getan haben, sie können immer beten. Der Prophet Joseph Smith versicherte uns, dass alle Wesen, die einen Körper haben, Macht über diejenigen besitzen, die keinen haben. Wenn Versuchungen kommen, können Sie eine imaginäre mentale Löschtaste betätigen, indem Sie zum Beispiel an ein schönes Kirchenlied denken. Es spielt sich alles im Kopf ab. Ihr Körper folgt Ihren Gedanken. Wenn Ihnen ein schlechter Gedanke in den Sinn kommt, ersetzen Sie ihn mit Hilfe Ihrer Löschtaste. Erbauliche Musik hat großen Einfluss und kann Ihnen helfen, Ihre Gedanken zu steuern. Als es Oliver Cowdery nicht gelang zu übersetzen, sagte ihm der Herr, siehe, du hast es nicht verstanden. Du hast gemeint, ich würde es dir geben, obschon du dir keine Gedanken gemacht hast, außer mich zu bitten. Aber siehe, ich sage dir, du musst es mit deinem Verstand durcharbeiten. Dann musst du mich fragen, ob es recht ist, und wenn es recht ist, werde ich machen, dass dein Herz in dir brennt. Darum wirst du fühlen, dass es recht ist. Wenn es aber nicht recht ist, wirst du keine solchen Gefühle haben. Diesen Grundsatz verdeutlicht die Geschichte von einem kleinen Mädchen. Es ärgerte sich über seinen Bruder, der eine Falle gebaut hatte, um Spatzen zu fangen. Da es niemand um Hilfe bitten konnte, fragte es sich, dann werde ich eben beten. Nach dem Gebet erzählte das kleine Mädchen seiner Mutter, er wird in seiner Falle keinen einzigen Spatz fangen. Ich habe nämlich gebetet. Ich bin ganz sicher, dass er keinen Spatz fangen wird. Die Mutter fragte, wie kannst du dir da so sicher sein? Das Mädchen meinte, ich habe gebetet und dann bin ich rausgegangen und habe die blöde Falle zertreten. Beten Sie, selbst wenn Sie jung und eigensinnig sind. Wie der Prophet Alma es war, oder ihren Sinn verschlossen haben wie Amulek, der von all diesem wusste, doch es nicht wissen wollte. Lernen Sie zu beten. Beten Sie oft. Beten Sie in Gedanken und im Herzen. Beten Sie auf den Knien. Das Gebet ist Ihr Schlüssel zum Himmel. Das Schloss befindet sich auf Ihrer Seite des Schleiers. Ich habe gelernt, mein Gebet stets mit den Worten zu beenden, Dein Wille geschehe. Erwarten Sie nicht, dass Sie in Schwierigkeiten, Enttäuschung, Schmerz und Mutlosigkeit völlig erspart bleiben, denn wir sind hier auf die Erde gesandt worden, dies zu ertragen. Jemand hat einmal geschrieben, voll Ungeduld und Hast, als ob der Plan für uns nicht passt, verstricken wir uns da rein. Und wenn vor Schmerzen wir dann schreien, sagt Gott, sei still, der Knoten muss gelöst erst sein. In der Schrift wird uns verheißen, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Der Heiland hat gesagt, naht euch mir und ich werde mich euch nahen. Sucht mich eifrig, dann werdet ihr mich finden. Bittet und ihr werdet empfangen, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Wir haben diese Versammlung mit der Beamtenbestätigung der Generalautoritäten begonnen. Zunächst haben wir Präsident Monson als Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigt. Ich kenne Präsident Monson besser als wohl jeder andere auf der Erde. Und ich möchte Ihnen besonders Zeugnis davon geben, dass er durch Prophezeiung von Gott berufen wurde und dass er unserer Gebete bedarf. Ebenso seine Frau Frances und die Familie. Auf ihm ruht eine große Last. Mögen wir ihn im Herz, Sinn und Geist bestätigen, dass es für die Kirche offenkundig sein wird, so wie es für uns, die wir mit ihm zusammenhalten, offenkundig ist, dass er durch Prophezeiung und durch das Händeauflegen derer, die die Vollmacht dazu haben, als Prophet berufen wurde und in sein Amt eingesetzt wurde. Möge der Herr uns segnen, ihn zu bestätigen, und möge er ihn und seine Familie in jeder Hinsicht segnen, dass er diese große Arbeit, die ihm aufgetragen ist, die er auf den Schultern hat, ausführen kann. Dieses Zeugnis gebe ich Ihnen und erflehe diesen Segen als Diener des Herrn und im Namen Jesu Christi. Amen.
Holy eternal and beloved Father.
Heiliger und geliebter ewiger Vater, am Ende dieser zweiten Versammlung der Generalkonferenz freuen wir uns darüber, dass wir zu Füßen von Aposteln und Propheten gesessen haben. Diener der Wahrheit und Zeugen für dich und deinen Sohn. Wir sind begeistert über die Wiederherstellung deiner Kirche und deines Königreichs und deines Evangeliums. Und wir erfreuen uns an dem Wissen, dass unser Erlöser lebt. Wir verlassen nun diese Versammlung und erneuern das Versprechen an dich, dass wir dem einzig wahren Gott folgen wollen, dass wir den Geboten halten wollen, dass wir nach dir suchen wollen und nach deinem Vorbild handeln möchten. Wir bitten dich, dass wir deine Gnade bei uns haben und dass wir unsere Schwächen zu stärken werden lassen, dass wir demütig sein und voll von Liebe, dass wir das Leben so leben, dass wir in deiner Barmherzigkeit umfangen werden. Wenn wir diese Versammlung nun verlassen, bitten wir dich um deinen Schutz, dass die Brüder heute Abend zurückkehren können. Und wir bitten dich um dies alles und dass wir unsere Bündnisse erneuern und dass wir daran halten, dass wir uns an das Gesetz des Zelestialen Reichs halten. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the
100. Dies war eine Übertragung von der 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat ein gemischter Gemeindechor aus Pfehlen in Bountiful und Farmington gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.